Ja, auch heute wollen wir wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavalesu Atraga Chantu Devata Sadhammang Munirajasa Sunanto Sagamukkadam Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, wir kommen jetzt zur ganz bedeutenden Stelle in dieser Lehrrede. Und ich hoffe, dass ich das einigermaßen gut vermitteln kann, was da gerade an Entwicklung möglich ist oder an Schritten für uns möglich ist. Zumindest vom Verständnis her. Wir hatten ja gestern, könnt ihr euch noch erinnern, nicht zu geschäftig, einfach sei das Leben. Das war so der Abschluss von gestern. Und heute geht es weiter. Die Sinne still, klar der Verstand. Und ja, die Sinne still. Das bedeutet irgendwie auch, die Sinneswelt, die Sinne zu befrieden. So zumindest auch in den Kommentaren oder in den wörtlichen Übersetzungen. Oder was mir noch gekommen ist, zur Besinnung kommen. Das ist vielleicht auch ein ganz schöner Begriff. Besonnen sein oder zur Besinnung kommen. Und ja, das hat vor allem in dem Zusammenhang, wie wir gestern auch unseren Geist besprochen haben und kennengelernt haben. Und ja, das ist etwas ganz Besonderes, was wir hier in der buddhistischen Lehre haben, dass der Buddha uns so klare Anweisungen gegeben hat und die Dinge so deutlich und klar erklärt hat, wie es vielleicht sonst nirgends zu finden ist. Zum Beispiel, wie unser Geist funktioniert. Also das ist ja etwas, was die meisten Menschen überhaupt nicht wissen. Und auch, ich weiß es nicht, so bin nicht so ganz bewandert in der Psychologie und so, wie weit da diese Forschung an unserem Geist, wie weit die fortgeschritten ist. Aber ich denke, da wäre oft auch ganz sinnvoll, auch mal ein bisschen so beim Buddha reinzuschauen oder abzuschauen und was der dazu zu sagen hat. Und wir hatten ja gestern Abend anhand von ein paar Beispielen auch so ein bisschen mitbekommen, wie dieser Kreislauf immer wieder funktioniert und wie der immer wieder angekurbelt wird und wie sozusagen dieses samsarische Rad immer wieder neu belebt wird. Und das ist in einer kurzen Sequenz, ein kurzer Ausschnitt aus diesem großen samsarischen Rad, das ich auch schon erwähnt hatte, wo der Buddha von 12 Schritten gesprochen hat, wie letztendlich unser Ich immer wieder zustande kommt. Und hier haben wir gestern Abend, und ich möchte es heute nochmal wiederholen, einen kurzen Ausschnitt aus, man könnte vielleicht auch sagen, so eine Art Zusammenfassung aus dem großen Kreislauf. Und da hat man ja davon gehört, dass wir mit unseren Sinnen plus unserem Geist mit der Welt in Kontakt gehen und so die Welt auch erleben. Das ist durch unser Sehen, durch unser Hören, durch unser Riechen, durch unser Schmecken, durch unser Antasten und durch unser Denken treten wir mit der Welt in Kontakt. Und dieses in Kontakt gehen macht einen Eindruck. Sozusagen, ich hatte gestern das Wort Gedächtnisspeicher verwendet, aber vielleicht ist dieses Wort Erfahrungsspeicher nochmal ein bisschen aussagekräftiger. Dieser Sinneseindruck macht einen Eindruck in unserem Erfahrungsspeicher. Und deswegen, und das ist vielleicht auch ganz wichtig einmal zu erklären, weil die Wahrnehmungen, wie was erlebt wird, ja oft und die Reaktionen ja oft sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja, wir hatten jetzt gerade an dem Baumkongress, hatten wir auch immer wieder geübt und hatten dann anschließend nach diesen Übungen, nach diesen Wahrnehmungsübungen, wie wir eine Natursituation erlebt haben, hat man dann auch teilweise einen Austausch. Und das war dann, wenn man eine Gruppe von 20 Leuten hatte, da waren 20 verschiedene Wahrnehmungen da. Ja. Manche waren ähnlich, aber manche waren durchaus auch ziemlich unterschiedlich. Also bis zum Gegenteil. Manche haben Situation total als schön und Licht empfunden und andere haben eine Situation als sehr, sehr bedrückend oder eng empfunden, wo man sich gedacht hat, stimmt jetzt was mit meiner Wahrnehmung nicht? Und das ist ja oft bei uns so, wo wir uns dann gleich so ein bisschen in die Unsicherheit bringen lassen und denken, ja, der andere hat das jetzt aber ganz anders wahrgenommen. Ist da mit meiner Wahrnehmung was nicht in Ordnung? Und ein Beispiel, das kommt jetzt gerade so hoch, war, wir sind mit dem Guntram Stör, auch ein ganz bekannter Geomant, der auch tolles Buch geschrieben hat über Bäume, wie wir Kraftplätze anhand von Bäumen auch entdecken können. Und dann haben wir mit ihm so eine Exkursion gemacht und sind dann in eine Situation gekommen, wo wir erst einmal über so eine Wiese drüber gehen mussten, wo gerade gegüllt worden war. Ja, wo gerade der Bauer eben die Gülle aufgebracht hat. Und vorher, bevor er die Gülle aufgebracht hat, konnte man noch sehen, waren die Kühe drauf auf der Wiese. Also da sind wir erst einmal drüber gegangen und dann sind wir so in einen Bereich gekommen, der so mit Schilf bewachsen war und wo Erlen auch drin gestanden sind. Und das Ziel von ihm war, zu einer speziellen Erle hinzugehen, weil da ein besonders lichtes Energiefeld da war. Also wo er auch so gesagt hat, dass dann ganz hochschwingende Wesen auch in diesem Bereich vorhanden sind. Ja, und dann war es so, dass man da in dieser Güllewiese gestanden ist und dann so zu dieser Erle geschaut hat. Und da war dann eben bei uns beiden gleichzeitig die Tendenz, da du bist von der einen Seite reingegangen, in dieses Schilfgebiet nahe, so ein bisschen durchgegangen und zu der Erle hingegangen. Und ich bin von der anderen Seite reingegangen und da war vor mir schon eine Frau reingegangen und die ist da hingegangen zu dieser Erle und wieder so ein bisschen zurückgeschreckt und wieder schnell rausgegangen. Und jetzt ist sie mir entgegengekommen. Und allein das, dass die da jetzt halt nicht verweilt ist, sondern schnell wieder zurückkommen, hat mich schon total irritiert und hat meine Wahrnehmung beeinflusst. Ich habe dann versucht, da gut hinzuspüren, aber es ist mir nicht wirklich gelungen, da ganz objektiv oder ganz unvoreingenommen hinzuspüren, sondern diese kurze Begegnung hat ausgereicht, so nicht gut da reinzukommen. Ich bin dann wieder rausgegangen, habe mir gedacht, oh, das ist vielleicht ein komischer Platz, da werde ich mich jetzt nicht so weit reinwagen, bin dann wieder rausgegangen, dann war ich wieder in der Güllewiese gestanden. Naja, okay, was nimmt man dann wahr? Nimmt man jetzt die Güllewiese wahr oder diese Erle wahr? Dann bin ich zurückgegangen, über die Güllewiese zurück und war auf der anderen Seite war dann eben ein Bereich, wo es dann wieder ein bisschen trockener war und ein bisschen nicht so vergüllt war und habe dann da erst einmal so ein bisschen innegehalten und versucht, da jetzt halt einmal in mich erst einmal reinzuspüren, anzukommen und dann nochmal mich auf diesen Bereich auszurichten, wo eben diese Erle gestanden ist. Und nach einer gewissen Zeit ist tatsächlich so, habe ich gespürt, wie auf einmal da oben das Scheitelchakra total aufgegangen ist und ich total mit einer lichten Energie verbunden war. Und das hat mich dann auch durchdrungen, diese dichte Energie. Und das war dann zum Schluss dieser Wahrnehmungsübung. Ja, und dann sind wir zusammengekommen, haben uns zusammengestellt und dann war eben der Austausch, wie habt ihr wahrgenommen? Und dann hat unter anderem diese Frau, die da rausgegangen ist, gesagt, oh, das hat sich gar nicht gut angefühlt. Und andere haben aber gesagt, es hat sich also total schön angefühlt, mein Herz ist aufgegangen, ich habe da vier, der eine hat gesagt, ich habe da vier Engelwesen wahrgenommen Und ja, sehr, sehr unterschiedlich von der Wahrnehmung her. Und dann hat der Guntram Stör hat dann gesagt, dass er diesen Platz ganz bewusst ausgesucht hat, weil da ganz eine hohe Schwingung da ist, eine ganz hohe Lichtkraft da ist. Ja. Also waren die eher bestätigt, die jetzt das so gespürt haben. Und die eine Frau, die da eher andere Wahrnehmung gehabt hat, die war dann auch ein bisschen irritiert. Was habe ich denn da jetzt wahrgenommen? Und vielleicht war es erst einmal, dass sie überwältigt war. Das kann ja auch manchmal sein. Das ist ja nicht so, dass wir, wenn lichte Energie, kraftvolle, lichte, weite Energie auf uns zukommt, dass sofort jetzt unser Herz aufgeht und wir sofort da mit reingehen, sondern da ist ja erst einmal vielleicht auch das Ich da und sagt, Moment einmal, also sachte, sachte. Ja. Da gibt es ja so einen schönen Text von den Nelson Mandela verwendet hat, als er seine Präsidentschaft in Südafrika angetreten ist. Und dieser Text war aber nicht von ihm, sondern von einer Marianne Williamson. Die hat diesen Text geschrieben und es ist ein sehr, sehr tiefgehender Text. Und da wird beschrieben in dem Text, was unsere größte Angst ist. Und da steht, so was ich jetzt also aus Erinnerung rezitieren kann, unsere größte Angst ist nicht vor den dunklen, blockierten, verdichteten Seiten in uns, sondern unsere größte Angst ist vor dem Licht, das wir in uns haben. Und da vielleicht nochmal zur Erinnerung. Wir würden uns alle die Liebe wünschen und wir würden uns alle wünschen, dass wir in der Liebe aufgehen und nur noch in diesem lichten Frieden verweilen könnten. Und gleichzeitig bedeutet aber, dass es im Licht aufgehen bedeutet immer, dass wir da einen Preis dafür zu bezahlen haben und der Preis ist eben dieses Ich. Diese Ich-Bezogenheit. Und vielleicht hat die Frau das eben gespürt, oh, da ist jetzt eine kraftvolle Lichtenergie da, aber das Ich war eben so da, das dann sozusagen ein bisschen ins Wanken gekommen ist. Also so könnte ich es mir jetzt vielleicht erklären. Aber grundsätzlich ist es so, und das ist eigentlich total logisch und nachvollziehbar, dass unsere Wahrnehmung natürlich aufgebaut ist auf unserem Erfahrungsschatz, den wir haben. Und ein Sinneseindruck macht eben einen Eindruck in unseren Erfahrungsschatz. Und wenn zu einem gewissen Thema da eine gute Erfahrung damit verbunden ist, dann wird wahrscheinlich das Gefühl, das dann hochkommt, wird wahrscheinlich ein angenehmes Gefühl sein. Wenn zu diesem Thema eine negative Erfahrung gemacht worden ist, dann wird zu diesem Thema wahrscheinlich ein unangenehmes Gefühl hochkommen. Und wenn wir in diesem Bereich vielleicht wenig Erfahrung gemacht haben, dann kann es sein, dass ein relativ neutrales Gefühl in uns hochkommt. Also das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass wir nicht immer erwarten können, dass alle alles genau gleich mitbekommen, sondern ja, unterschiedliche Wahrnehmungen sind. Und dann ist es oft so, dass anhand von unterschiedlicher Wahrnehmung eben dann gewisse Argumente dann stattfinden, dann Diskussionen stattfinden und vielleicht bis hin zu Streit stattfinden. Weil jeder meint ja, das so schaut's aus und nicht so. So. Und da gibt es ein schönes Gleichnis, kommt mir gerade in den Sinn, wo der Buddha einmal gesagt hat, stellt euch vor, 5 blinde Menschen kommen an einen Elefanten hin und jeder nimmt den Elefanten, nimmt ein anderes Körperteil von dem Elefanten wahr. Der eine nimmt den Rüssel wahr, der andere berührt das Ohr, der andere berührt hinten den Schwanz, der eine berührt den Bein vom Elefanten, der andere vielleicht den Körper vom Elefanten. Und jetzt sollen sie sagen, wie ein Elefant ausschaut. Und der eine sagt natürlich, ja, das ist so, also ein Elefant ist so richtig wie eine Schlange, so, also fühlt sich der an, also so ein längliches Gebilde, ja. Der eine sagt, ja, das ist so wie so ein Strauch, wie so ein Pinsel, der, der vielleicht den Schwanz von einem Elefanten berührt. Also jeder hat eine andere Wahrnehmung und jeder glaubt, das ist die Wahrheit. So schaut ein Elefant aus. Und allein das sollte uns vielleicht zum Nachdenken bringen und ja, sollte uns vielleicht dazu ermuntern, etwas entspannter zu werden in unseren Diskussionen, weil es ganz einfach tatsächlich viele, viele unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und ja, der eine oder die eine hat die Wahrnehmung, wir haben eine andere Wahrnehmung. Und dann versuchen wir eben, ja, unsere Ansichten und Meinungen, also das, was ich wahrnehme, meine Meinung darüber auch, dann versuche ich das vielleicht zu verteidigen und durchzubringen. Und wenn jemand anders auch eine ähnliche Wahrnehmung hat oder eine ähnliche Meinung auch hat, dann ist er uns sympathisch. Und wenn jemand eine komplett andere Meinung hat, dann ist er uns unsympathisch. Gell? So, ja, kennen wir alle gut. Und da vielleicht auch mal das als Anlass zu nehmen, ein bisschen zu mehr zu entspannen. Es gibt viele, viele unterschiedliche Erfahrungsschätze. Letztendlich bringt jeder Einzelne von uns einen ganz eigenen Erfahrungsschatz mit in dieses Leben. Und allein deswegen könnte man auch schon sagen, jeder einzelne Mensch ist unglaublich wertvoll. Es wird manchmal verglichen wie mit den Farben von einem Regenbogen. Wenn eine Farbe vom Regenbogen abgeht, dann ist der Regenbogen nicht mehr vollständig. Wenn ein Mensch mit seinem Erfahrungsschatz abgeht, dann ist der kollektive Erfahrungsschatz nicht mehr vollständig. Also so vielleicht auch sich selber mal mehr Anerkennung und Wertschätzung geben und vielleicht sich selber auch mal mehr Wertigkeit auch zusprechen, die wir haben für das große Ganze. Das wäre nicht komplett, das wäre nicht ganz, das wäre nicht heil, wenn es uns nicht gäbe. Vielleicht auch eine schöne Betrachtung, wenn wir mit der Selbstliebe auch beschäftigt sind, die wir anwenden können, so dass wir uns einmal ein bisschen positiver sehen und nicht immer das halb leere Glas sehen, wie es bei vielen, vielen Menschen der Fall ist. Gut, wir haben einen Sinneskontakt, der gefolgt ist von diesem Eindruck. Und dann entsteht eben ein angenehmes, neutrales oder unangenehmes Gefühl und dann das Etikett. Und auf dieses, möchte ich fast sagen, automatische Verarbeiten folgt dann die willentliche Reaktion. Und da kommt das Ich rein. Da kommt immer wieder das Ich rein. Die willentliche Reaktion besteht darin, angenehmes Gefühl möchte ich haben, unangenehmes Gefühl möchte ich loshaben, neutrales Gefühl interessiert mich nicht. Hass, Gier und Verblendung. Gier, angenehmes Gefühl möchte ich haben, möchte ich mehr davon haben, möchte ich behalten. Unangenehmes Gefühl, Hass, möchte ich loshaben und zwar so schnell wie möglich. Neutrales Gefühl interessiert mich nicht, es ist nicht interessant genug. Es ist auch gar nicht so einfach, ein neutrales Gefühl auch in sich einmal festzustellen. Am einfachsten ist interessanterweise ein unangenehmes Gefühl. Das ist relativ einfach, das fühlt sich ganz einfach unangenehm an. Angenehmes Gefühl ist schon schwieriger, das zu erkennen. Tun wir uns schwerer, weil angenehmes Gefühl auch immer mit so einer gewissen Hoffnung verbunden ist und da ist die Tendenz, genauer hinzuschauen, nicht so da. Aber egal, hier in einem Meditationskurs haben wir einmal die Möglichkeit, wirklich unseren Geist einmal genauer kennenzulernen und die Abläufe des Geistes genauer kennenzulernen und zu erkennen, wo dieses Ich immer wieder ins Spiel kommt, wo wir dieses Ich immer wieder neu sozusagen formieren, ja, ob wir das immer wieder neu antreiben oder immer wieder neu in Schwingung halten. Und das ist in Kurzform dieses samsarische Rad, in dem wir uns befinden und in dem die meisten Menschen keine Chance haben, rauszukommen. Es ist so automatisch, dass wir uns da drin befinden und in diesem Reaktionsmodus, wie ich gestern Abend auch schon erklärt habe, dass wir ständig eigentlich nur damit beschäftigt sind, auf unsere Gefühle zu reagieren. Und diesen Aktionismus, könnte man es auch bezeichnen, hat man momentan das Gefühl, dass das in der Welt immer schneller wird. Dass dieses Agieren und dieses Reagieren und ich muss was unternehmen und bin gefordert und es kann nicht so bleiben, es muss sich verändern. Und ja, wir sind immer weniger im gegenwärtigen Moment, wir sind immer weniger bei uns da, der Mangel wird immer größer und die Notwendigkeit zu agieren und was zu unternehmen wird immer größer. Und das können wir individuell erleben, momentan, aber auch kollektiv erleben. Auch momentan haben wir das Gefühl, kann man das Gefühl haben, dass momentan so viel Mangel in dieser Welt ist und so viel Angst in dieser Welt ist, obwohl wir in einer Wohlstandswelt leben. Und trotzdem ist dieser Mangel wird immer deutlicher und immer größer, weil diese Ich-Bezogenheit ganz einfach immer stärker wird. Also zumindest hat man so den Eindruck. Auch diese kollektiven Aussagen wie America First, so, das ist ja jetzt auch diese nationalen Bestrebungen wieder, wo wieder die rechten Kräfte so am Wirken sind, wo wieder diese ja kollektiven Ich-Kräfte auch so am Wirken sind. Das ist momentan auch wieder, hat man das Gefühl, wieder viel, viel stärker, wie es schon mal war. Also so, als ob es dieses alte Bewusstsein oder dieses patriarchale, hierarchische Bewusstsein nochmal so richtig seine ganze Fratze zeigt oder seine ganze Unschönheit zeigt. Also sich nochmal mit all den unangenehmen Begleiterscheinungen, was eben mit der Ich-Bezogenheit zu tun hat, dass das nochmal so richtig deutlich wird. Und dann eben auch kollektiv natürlich ein Aktionismus, der auch immer schneller wird. Und je mehr und je schneller das wird, desto mehr sozusagen drückt es uns an die Peripherie von einem Kreis. Man kann sich das vorstellen wie in einem Hurricane, wo in der Mitte von dem Hurricane ist eine totale Ruhe. Ja? Und je weiter man nach außen kommt, desto schneller wird diese Beschleunigung. Und vielleicht ist das auch ein Bild, das wir verwenden können. Wir sind nicht mehr wirklich in unserer Mitte. Ja? Sowohl individuell als auch kollektiv. Wir haben unsere Mitte verloren. Ja? Was tun? Wie rauskommen? Gestern haben wir gehört, nicht zu geschäftig. Einfach sei das Leben. Eine erste Anweisung, wo wir bekommen haben, mal ein bisschen runter vom Gas. Ein bisschen runter von dieser ständigen Geschäftigkeit und ständig unterwegs sein und ständig sich beweisen müssen und darstellen müssen und ständig was erreichen müssen und ständig was vorweisen müssen und ständig sich behaupten müssen. All diese Dinge, mal ein bisschen runter. Ja. Müssen wir uns tatsächlich ständig beweisen? Müssen wir tatsächlich ständig sozusagen durch unsere Geschäftigkeit nachweisen, dass wir ganz, ganz unglaublich wichtige Menschen sind, die ganz viel zu tun haben. Und wenn man mega viel zu tun hat, nachher kann man eben, ist man besonders wichtig. So ist ja so eine innere Haltung. Und wenn man dann irgendjemand trifft und der sagt dann, du, ich habe momentan eigentlich nichts zu tun, ist total irritierend. Ist mit dir was nicht in Ordnung? So. Und wenn man vielleicht nichts zu tun hat, dann hat so diese Tendenz, wie geht's dir? Ja, mir geht's momentan ganz gut. Das traut man sich manchmal schon gar nicht so zu sagen, weil oft ist auch so eine Identifikation, die sich so breit gemacht hat über unsere Probleme und unsere Sorgen, die wir haben. Ja? Und je mehr Probleme und je mehr Sorgen man hat, desto wichtiger scheint man auch zu sein. Und jetzt fragt einen jemand, was du hast, dir geht's gut, hast du keine Probleme? Nö, momentan läuft es eigentlich ganz gut, ich habe keine Probleme. Bringst du dich nicht richtig ein? Bist du nicht richtig aktiv? Lebst du einfach so in den Tag hinein? Lebst du kein wertvolles Leben? Bist du zu relaxed? Bist du faul? Ganz, ganz schlimm, faul. Bist du faul? Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, da wird alles dafür getan, dass auch die paar Leute, die vielleicht ein paar Euro kosten, dass die auch noch sozusagen rausgeschoben werden aus dem System, dass die nicht Grundeinkommen haben, sondern die müssen nachweisen, dass sie sich bemühen, dass sie Arbeit bekommen. Ja. Also viele, viele Entwicklungen, die momentan so in eine ja, aktionistische Richtung hinweisen. Auch das mit dem Aufrüsten ist natürlich auch so etwas. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Sowieso auch mit der ganzen Industrie, auch mit den Autos, mit der E-Mobilität, mit KI in allen Bereichen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Weil abgehängt werden ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Vielleicht wäre es mal ganz gut, sich abhängen zu lassen. Nicht mitzumachen bei diesem ganzen Aktionismus, bei diesem ganzen Wahnsinn und zu sagen, ja, wir müssen ja nicht das neueste Auto haben, wir müssen, es reicht alles, wie es ist, wir müssen nicht die ganze KI haben, ich bin froh, wenn ich keine habe. So, ich bin froh, wenn ich noch sozusagen in meinem normalen Spüren drin bin, wenn ich noch selber die Verantwortung habe, wenn ich noch selber mir die Dinge merken kann und eine gewisse Orientierung, einen gewissen Orientierungssinn habe und nicht vom Navi abhängig bin und all die anderen Dinge. Ich bin froh, wenn ich noch selber irgendwie mehr die Dinge merken kann und nicht Alexa braucht, die mich ständig daran erinnert, was ich alles noch zu tun habe und so weiter und so fort. Also ist ja auch vielleicht auch mal ganz sinnvoll hinzuschauen, was bringen denn die ganzen Entwicklungen, die wir da glauben, unbedingt haben zu müssen und die ja im Endeffekt einzig und allein den Zweck haben, uns das Leben einfacher zu machen. Uns dabei zu unterstützen, dass wir mehr Zeit haben. Das ist doch der Sinn von all diesen Errungenschaften, von all diesen technischen Errungenschaften. Dass wir es einfacher haben sollen, dass wir mehr Zeit haben sollen vor allem. Und das, ja, glaube, da sind wir alle der gleichen Meinung, es hat nicht wirklich funktioniert. Wir haben jetzt nicht mehr Zeit, wie wir vielleicht vor 30 Jahren hatten. Und das Leben ist auch nicht einfacher geworden, wie es vielleicht vor 100 Jahren war. Klar, man muss aufpassen, die gute alte Zeit, dass man die nicht immer so glorifiziert, aber irgendwie waren die Leute vielleicht schon noch ein bisschen entspannter, ich weiß es nicht, aber noch ein bisschen mehr bei sich, ein bisschen mehr mit der Natur auch verbunden, ein bisschen mehr da vielleicht auch. Ich weiß auch gerade, kommen jetzt die beiden alten Bauersleute da im Nachbargebäude, kommen wieder in den Sinn. Das waren einfache Bauersleute. Und wir sind hierher gekommen, haben damals eben den Gründenhof gekauft und haben dann renoviert und war nicht selbstverständlich, dass die Nachbarn und die Bevölkerung hier uns gleich mit offenen Armen empfängt, sondern es war erst einmal so die Tendenz da, was sind denn das für Leute, die Buddhisten haben. Im Allgäu sind die Buddhisten die Buddhisten. Da haben wir erst einmal geschaut, was die Buddhisten jetzt machen und hat so dieses ganze Geschehen, was jetzt hier abgelaufen ist, so ein bisschen beäugt. Und dann hatten wir ganz einfach viel Glück, dass einer von den Handwerkern, der ein gutes Ansehen im Dorf hatte, der Weibelsepp, der ist zu uns gekommen, der hat im Winter keine Arbeit gehabt, im Februar sind wir eingezogen und dann hat er uns gefragt, ob wir Arbeit für ihn haben. Und wir haben gesagt, ja, wir haben Arbeit für dich. Kommt und dann ist da schon die erste ganz tolle Beziehung entstanden und das hat sich dann fast ein bisschen zur Freundschaft entwickelt und dann ist der natürlich am Sonntag, war der am Stammtisch, damals in dem Gasthaus zur Sonne, die gibt es leider nicht mehr und dann haben die natürlich gefragt, was machen denn die Buddhisten? Und der Weibelsepp hat dann gesagt, die sind ganz normal, die arbeiten ganz normal wie wir. Also das waren die ersten Eindrücke, die wir da vermittelt haben. Und was aber das Besondere war, das waren diese beiden Nachbarn. Da war der alte Adolf und die Dora. Und der Adolf ist schon am ersten oder zweiten Tag ist er schon zu uns rübergekommen und hat gefragt, ob wir irgendein Werkzeug von ihm brauchen. Er würde uns da gerne unterstützen. Also es sind zwei alte Bauersleute, die so ein großes Herz hatten, da kommen neue Nachbarn und sind uns mit diesem offenen, weiten Herz begegnet. Und das waren einfache Leute. Und ja, und bei mir war es dann so, also das war wirklich, ich war ja hier in dieser Energie, in dieser spirituellen Energie, wo diese, wo immer die Leute in die Kurse gekommen sind und spirituell praktiziert worden ist und natürlich viele, viele geistige Dinge abgelaufen sind. Ja, und diese Energie war nicht immer ganz einfach auch zu ertragen. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, ich mag ein bisschen Erdung haben, ich mag es ein bisschen einfach haben, ich mag es ein bisschen normal auch haben, nicht nur immer dieses spirituelle Konstrukt da haben, sondern ich mag ganz was Normales. Und ich bin dann fast täglich, bin ich einmal zu den beiden alten Leuten rüber und war bei denen in der Küche gesessen und habe da mit denen zusammengesessen und habe diese Einfachheit genossen, ja, diese schlichte Einfache. Ja. Nicht so geschäftig, einfach sei das Leben. Ja. Und die haben viel gearbeitet. Das waren Bauersleute, die haben viel gearbeitet. Also das war noch, der Adolf hat noch in einer Zeit gearbeitet, wo man noch alles mit der Sense gemäht hat, wo es noch keinen Mäher gegeben hat, wo alles mit der Sense gemäht worden ist. Und da, deswegen gibt es diesen Ausdruck, ein Tagwerk. Ein Tagwerk ist das, was man an einem Tag mit der Sense mähen kann. Ja. Also daher kommt der Begriff. Und das war natürlich viel, viel Arbeit. Aber es war eben auch eine Arbeit, wo man so den ganzen Tag diese Bewegung, einfach, ja, und wo auch so ein Aufladen stattfindet in dem Sensen. Ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, das Sensen, wenn man es ein bisschen kann, dann hat, merkt man das, dass so eine Art Aufladen auch stattfindet. Das ist eine schlichte Arbeit, ja, wo man auch nicht so viel denken muss und wo auch eine gewisse Zufriedenheit auch entsteht. Okay. Ja, wir sind in diesem Kreislauf, die meisten Menschen, gefangen und ab und zu kommen wir mal raus, merken wir mal, wie wir am Reagieren sind. Und es gelingt uns ab und zu mal da irgendwie auszusteigen oder zu entkoppeln, ja, oder uns zu befreien von einer Reaktion. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das ist der Weg oder das Tor zur Freiheit. Wenn wir das lernen, die Kunst des Nichtreagierens, wenn wir die erlernen, dann haben wir das Tor zur Freiheit, einen Spalt aufgemacht. Und natürlich ist dieses Tor zur Freiheit bedingt durch unser Wachsein, durch unsere Achtsamkeit, durch dieses Mitbekommen, was passiert denn da? Was läuft denn da ab in meinem Geist? Und natürlich, je wacher wir sind, je achtsamer wir sind, desto mehr bekommen wir mit, was in unserem Geist abläuft und wie wir immer wieder haben wollen und loshaben wollen praktizieren. Mein Wille geschehe, wie immer wieder dieses Mein Wille geschehe da reinkommt. Gell? Angenehmes Gefühl haben wollen, unangenehmes Gefühl loshaben wollen. Und da einmal zu entsagen, gell? Das ist die große Kunst und das ist eigentlich mit Askese eigentlich gemeint, diese Kunst der Entsagung zu erlernen. Nicht, dass dadurch uns was verloren geht, sondern ganz im Gegenteil, sondern dass wir einen Schritt Richtung Freiheit machen oder immer freier werden und nicht in diesem Reaktionsmodus landen, sondern es entsteht ein Raum und wir haben die Möglichkeit, kreativ zu gestalten. Nicht reaktiv zu gestalten, sondern kreativ zu gestalten. Ja. Und kreativ gestalten bedeutet vielleicht auch nicht mehr, was möchte ich, was ist mein Wille geschehe zu praktizieren, sondern mal kreativ gestalten bedeutet eben, dein Wille geschehe. Ja. Dein Wille geschehe, vielleicht zum Leben, wenn man das nicht mit dieser Vaterfigur verbinden will, sondern ganz einfach zum Leben einmal sagen. Dein Wille geschehe, mal reinspüren, was möchte das Leben, was hat das Leben eigentlich vor, was möchte das Leben da gestalten. Und je mehr wir uns dem hingeben, was das Leben gestalten will, vielleicht mit uns als Werkzeug, desto mehr sind wir natürlich im Einklang mit dem Leben und desto erfüllter und befriedigender wird es. Und desto mehr sind wir in einem Art Flow drin und kommen in eine Zeitlosigkeit an und sind ganz, ganz in einem Tun, in einer Tätigkeit, können wir da aufgehen, wo die Zeit ganz, ganz schnell vergeht und wo all die anderen Schwierigkeiten, die oft mit unseren Tätigkeiten verbunden sind, wo die total in den Hintergrund gehen. Vielleicht sogar könnte man sagen, wo wir unsere Lebensaufgabe gefunden haben. Ja. Ist auch ein interessantes Wort, wo eigentlich vielleicht auch genau das enthalten ist, was ich gerade angesprochen habe. Lebensaufgabe bedeutet ja eigentlich, die Ich-Bezogenheit einmal aufzugeben, um seine wahre Lebensaufgabe zu finden. Es ist ja auch wieder ein Aufgeben, ein Hergeben. So wie in der Vergebenspraxis ist auch vielleicht in dieser großen Lebenspraxis ist es ein Aufgeben. Ja? Und je mehr wir aufgeben, desto mehr haben wir. Das ist immer wieder dieses Verblüffende, was wir oft gar nicht glauben können und verstehen können. Je mehr ich loslasse, je mehr ich aufgebe, desto mehr habe ich. Klar, je mehr ich diese Ich-Bezogenheit, diese Enge, dieses Korsett loslasse, desto größer wird es, desto weiter wird es, desto erfüllender wird es. Und irgendwann wird es total erfüllend. Und darum ist es so wichtig, unseren Geist einmal kennenzulernen. Und das, wie gesagt, ist in einem Meditationskurs total gut möglich. Und da eben vielleicht die ersten Übungen zu machen, auch auszusteigen, was wir ja auch in der Meditation üben. Da kriegen wir auch mit, jetzt bin ich wieder in meinem üblichen Kreislauf reingekommen, in meine Gedankenformationen reingekommen, in die alten Schallplatten reingekommen, die dann irgendwo hängen auch noch und immer wieder die gleiche Rille dann auch abläuft. Und dann merkt man es und treten aus und machen da nicht weiter, sondern ersetzen mit dem Gegenteil. Und das ist der nächste große Schritt, den wir hier vielleicht entfalten können. Wenn wir diese Kunst des Nichtreagierens erlernt haben und sozusagen diese Lücke, diesen Spalt reinbringen in unseren Kreislauf, dieses Entkoppeln, diesen Spalt reinbringen, dann ist natürlich auch irgendwo notwendig, dass wir wissen, wie wir diesen Spalt jetzt halt auch gestalten, was wir da jetzt reinbringen können oder wie wir den füllen können. Also wir können jetzt nicht nur sagen, ja, ersetzen mit dem Gegenteil oder diese automatischen Tendenzen loslassen. Ja, aber was ist dann, wenn wir es loslassen? Dann muss ja dann irgendwas anders kommen. Und da brauchen wir eben vielleicht geschickte Werkzeuge oder geschickte Mittel oder geschickte Methoden, um dann auch was zur Hand zu haben, was wir anstatt dieser automatischen Reaktion eben machen können. Und da haben wir hier in der Lehrrede eine tolle Möglichkeit, die uns der Buddha da anbietet. Und da heißt es ja, die Sinne still, klar der Verstand, unaufdringlich und ohne Begehren seien wir, sei unser Verhalten. Und auch nicht im Kleinsten gäbe es ein Vergehen, wofür die Weisen uns tadeln könnten. Also das sind nochmal so Anweisungen, wie wir auch noch vielleicht mehr rauskommen können. Oder dass vor allem dieses ohne Begehren, also das ist ja an anderer Stelle, oben hat der Buddha auch genügsam und leicht zufrieden sollen wir sein. Und dann hier wieder ohne Begehren sollen wir sein. Also da ist eben auch nochmal der vermehrte Hinweis drauf, dieses Greifen, dieses Mein, Mir und Mich machen, dieses Reagieren, dieses Ergreifen, dieses Greifen, ja, wahrscheinlich Greifen ist das beste Wort, da eben mal zu entsagen, ja, diesem Begehren, Begreifen ist jetzt nicht gut in dem Wort, in dem Zusammenhang, sei unser Verhalten, da eben zu entspannen und einmal innezuhalten und nicht diesem Greifen nachzugehen. Und auch nicht im Kleinsten. Natürlich, im Großen ist vielleicht erst einmal einfacher und klarer, großen Projekten, vielleicht auch Projekte, wo Objekte der Begierde da sind und wo wir uns vielleicht dann auch klar machen, das kann ich mir nicht leisten, auch wenn dann noch so viel Greifen da ist und noch so viel Wünsche da ist und noch so viel angenehmes Gefühl damit verbunden ist. Ja. So als Beispiel, das habe ich schon mal erwähnt, aber das passt jetzt da vielleicht nicht so gut rein. Und da vielleicht manchmal aus Vernunftgründen dann eben zu sagen, ich werde dem Objekt der Begierde jetzt da nicht folgen, sondern es geht nicht, das kann ich mir nicht leisten oder das macht keinen Sinn oder das ist nicht lauter, da mich hinzubewegen oder was auch immer. Und dadurch vielleicht dieses Greifen loszulassen. Aber auch, der Buddha sagt eben hier, auch nicht im Kleinsten soll man uns da vergehen, soll man da aufpassen, dass man nicht in diesen Kreisläufen drin bleiben. Und das ist natürlich eine Anweisung, die schon sehr, sehr herausfordernd ist, auch nicht im Kleinsten. Ja. Was bedeutet das? Dürfen wir jetzt gar nicht mehr irgendwo was angenehm fühlen oder gar keinen Kaffee mehr trinken oder so, wie ich es gestern geschildert habe, oder irgendwie von irgendwas weg wollen, geht das gar nicht mehr. Ja, jeder hat da seinen Weg, jeder muss da schauen, wie weit er da gehen will. Und ja, je mehr man natürlich auf dem Weg ist und je weiter man und je spürsamer man wird, desto mehr wird man sich wahrscheinlich davor zurückhalten, in Dinge reinzugehen, die uns nicht gut tun. Desto mehr wird man auch noch bei den die Sinne still, das ist ja auch noch ein Aspekt, den ich jetzt fast ein bisschen vergessen hätte, wo man eben aufpassen wird, dass man, wie es in der buddhistischen Lehre genannt wird, immer mehr die Sinne auch anfängt zu beschützen. Dass wir uns nicht mehr allem aussetzen, was schon in der Welt vorhanden ist. Dass wir uns nicht jeden Tag ständig alle Nachrichten anhören müssen. Dass wir uns nicht ständig mit allen Dingen füttern müssen, was so angeboten ist. Dass man nicht vielleicht auch in den sozialen Medien von morgens bis abend da dran sind und ständig reinschauen. Sondern dass wir anfangen, da auch ein bisschen wählerischer zu werden und ein bisschen fürsorglicher auch mit uns zu sein und zu schauen, was tut man denn gut und was tut man nicht gut. Von dem habe ich ja gestern auch schon ein bisschen gesprochen. Mit was ernähre ich meinen Geist? Und da eben zu sagen, ich werde in Zukunft ein bisschen besser aufpassen und nicht mir immer Dinge reinziehen, die mich ganz einfach noch mehr antreiben, wo ich noch mehr zum Sklaven werde, wo dieser Aktionismus und dieses ständige Reagieren, wo das noch mehr angekurbelt wird. Ja. Manchmal vergleiche ich das wie mit einem Hamsterrad, in dem wir uns befinden. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein gutes Bild, das wir da uns nochmal klar machen können. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man sagt, ich bin richtig in einem Hamsterrad, ich komme da nicht mehr raus. Und manchmal kommt man erst raus, wenn dieses Hamsterrad so schnell geworden ist, dass man ganz einfach nicht mehr Schritt halten und es uns ganz einfach raushaut. Ja. Das heißt dann eine Krise, das heißt dann Burnout. Zum Beispiel, wenn es ganz einfach zu hochtourig gelaufen ist, kriegen wir einen Burnout und dann haut es uns raus. Und ja, und oft ist so eine Krise eine große Chance vielleicht in unserem Leben. Ja. In unserem persönlichen Leben, aber auch kollektiv. Es war ja auch mit der Pandemie, war es ja auch so ähnlich. Ja, da war ja auch, das war eine Riesenkrise weltweit. Diese Pandemie. Und gleichzeitig hat man das Gefühl gehabt, wo auf einmal alles total entschleunigt war. Keine Flugzeuge mehr am Himmel, fast kein Verkehr mehr. Auf einmal war es total ruhig. Ja. Und es war irgendwie auch klar, da ist eine große Chance damit verbunden. Mensch, auf einmal geht es doch ganz anders. Man muss nicht ständig diesen ganzen Verkehr, man muss nicht die ganze Zeit diese Flugzeuge am Himmel haben. Es geht auch ohne. Auf einmal ging es auch ohne. Ja, und dann war es natürlich so, dann hat man versucht, sich mit der Zeit wieder so ein bisschen anzupassen und dann mit der Zeit wieder aufzuholen. Und dann irgendwann ging ja dann die Pandemie vorbei und ja, und mit all diesen Begleiterscheinungen, was da waren, dann kam der Krieg auf einmal und dann war auf einmal die Impfpflicht, die eingeführt werden sollte, das war auf einmal dann kein Thema mehr. Sondern der Krieg war dann auf einmal das Hauptthema und so haben wir uns dann wieder wegbewegt und die ganze Pandemie mit all dem Schwierigkeiten, die damit verbunden waren, gesellschaftlicher Art, wo auf einmal eine richtige Spaltung in der Gesellschaft da war, das ist ja nach wie vor überhaupt nicht aufgearbeitet. Das Einzige, wie man versucht hat, das aufzuarbeiten, war das, was man damals an Produktivität sozusagen verloren hat, eingebüßt hat, an Wirtschaftswachstum. Da hat man jetzt versucht, das wieder reinzuholen. Das war das Einzige, wo man versucht hat, das aufzuarbeiten. Aber alles andere, diese ganz komischen Begleiterscheinungen, die in unserer Gesellschaft auf einmal da waren. Nach wie vor. Ab und zu einmal wird ein bisschen was versucht, aber im Großen und Ganzen lässt man die Finger davon, weil es ganz einfach so viel, ja, so viel Dinge schiefgelaufen sind auch. Wo man sich heute noch wundert, dass maßgebliche Personen, die damals in der Pandemie Verantwortung hatten, immer noch in führenden Positionen sind, politisch, wo man denkt, ja, wie geht denn das jetzt, dass das immer noch, also die das immer noch durchhalten. Also gehört auch eine gewisse Standhaftigkeit dazu. Also wo man auch sagen muss, ja, Respekt, dass du da immer noch durchhältst, wo andere schon längst vielleicht ja ausgestiegen wären. Also das auch nochmal ein Mittel, das wir auf alle Fälle anwenden können, unsere Sinne beschützen. Wir müssen uns nicht dem ganzen Wahnsinn aussetzen. Ja. Es liegt an uns, was wir da reinlassen. Klar, wir haben gewisse Verpflichtungen, aber auch da ist oft ein gewisser Spielraum auch da. Ich habe auch gehört in den Schulen, man denkt immer, ja, das ist alles so ganz vorgegeben. Und dann höre ich immer wieder von Lehrerinnen, vor allem auch die in der Grundschule, vor allem, dass da doch ein gewisser Spielraum auch da ist, wo viel Gestaltungsmöglichkeit auch da ist. Oder so auch in den höheren Stufen, wo teilweise sogar in höheren Klassen Mathematik und Physikunterricht mit erst einmal mit der Meditation begonnen wird. Sensationell. Also das ist super. Aus dem Wissen heraus, dass dadurch natürlich die Konzentration gestärkt wird. Und den Stoff, den man dann sich einverleiben soll oder den man lernen soll, der natürlich viel einfacher zu lernen ist, wenn der Geist konzentriert ist. Das ist eigentlich total klar. Man muss sich wundern, dass in unseren Schulen Achtsamkeitspraxis, Meditation, dass das nicht Pflicht ist. Also das wäre doch für unsere Gesellschaft und für unseren wirtschaftlichen Erfolg, wäre das eigentlich ein absolutes Muss. Gibt es inzwischen auch in den Wirtschaftskreisen, auch im Militär, in allen Kreisen, zieht die Achtsamkeit ein, aber natürlich muss man immer noch schauen, für was verwendet man die Achtsamkeit, um nochmal effektiver zu sein, um noch mehr rauszuholen, um vielleicht noch effektiver die Waffen einsetzen zu können oder was auch immer. Also da muss man auch aufpassen, dass die Achtsamkeit auch gegründet ist im achtfachen Pfad, den der Buddha gelehrt hat und sehr, sehr stark mit der Ethik verbunden ist. Sonst kann die Achtsamkeit auch, man kann auch achtsam, und da braucht man auch eine hohe Achtsamkeit, auch an Tresor ausräumen. Also auch da muss man hohe Achtsamkeit haben, zumindest so wie es in den Filmen ist, da wo man dann nichts falsch machen darf, sonst geht dann die Alarmanlage los oder was auch immer. Sondern da muss eine hohe, sehr hohe Achtsamkeit da sein, sodass das alles nicht, dass das alles gut geht. Sinne beschützen. Und jetzt kommt so eine wichtige Anweisung, ja, wenn wir da diese Lücke schaffen und loslassen von unseren Reaktionen, was kommt dann? Und da müssen wir uns ein Werkzeug zulegen. Und dieses Werkzeug heißt Mantra Jap. Wir müssen uns ein Mantra aneignen, ein Mantra erarbeiten, so möchte ich es fast sagen, das wir immer zur Verfügung haben, das wir immer verwenden können, das wir immer einsetzen können. Und es ist eine Praxis, die in allen spirituellen Traditionen da ist, dieses Mantra Jap. Ich war am Anfang meines spirituellen Weges, war ich auch im Hinduismus erst einmal und war bei einem indischen Heiligen, bei Swami Narayanananda, der jedes Jahr nach Dänemark für 3 Monate gekommen ist und da ein Yoga-Camp geleitet hat. Und da in dieser Tradition war es üblich, dass man ein Mantra bekommen hat, bei einer Initiation, und mit dem Mantra eine Ishtadevata, so wurde das genannt. Ishtadevata ist das Höchste, was wir uns vorstellen können. Es kann eine ein personifiziertes heiles Energiefeld sein, aber das kann auch ein abstraktes heiles Energiefeld sein, dass man sich zum Beispiel das Universum als heiles Energiefeld vorstellt. Und dann bekommt man eben dementsprechend ein Mantra. Und wenn man ein personifiziertes heiles Energiefeld sich, wenn das für einen geeignet ist, bekommt man ein entsprechendes Mantra, das zu dieser personifizierten heilen Quelle passt. Und diese Praxis wird hauptsächlich praktiziert. Man versucht so oft wie möglich, wenn es geht, ganzen Tag über dieses Mantra zu rezitieren. Und das Interessante ist dabei, wohin ich meinen Geist richte, zu dem wird er. Wenn ich meinen Geist also auf was Heilsames ausrichte, dann wird dazu etwas Heilsames. Und das ist ein Naturgesetz, das ist ein fantastisches Gesetz. Das ist ein Gesetz, das wir uns auch merken sollten und zunutze machen sollten. In der christlichen Tradition ist es so, dass das Herzensgebet das bekannteste Mantra ist, wo es heißt, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, wo das rezitiert wird und gebetet wird und dann irgendwann nicht mehr in Worte gefasst wird, sondern das verselbstständigt sich hier dann, dieses Mantra, und fängt von alleine zu schwingen an und wir sind dann nur noch in dieser Schwingung. Ja, auch das Rosenkranzgebet gibt es ja in der christlichen Tradition. Gegrüßet seist du, Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und so wird es also gebetet. Bin ja auch so aufgewachsen und dann wurde es immer auf den Bittgängen und in der Kirche oder wenn jemand gestorben ist, wurde das rezitiert. Ich habe es damals nicht verstanden, was da eigentlich passiert und ich habe gedacht, also was ist denn das für ein komisches Geleiere? Und weil ich es nicht verstanden habe, weil es mir auch niemand erklärt hat. Eigentlich ist es total was Intensives und total was Heilendes und Schönes, wenn das richtig mit der richtigen Geisteshaltung gemacht wird. Ich habe es damals halt irgendwie, musste ich dann vielleicht auch in die Kirche gehen und habe es dann halt so mit runtergerasselt. Ja. Das ist natürlich nicht eine heile Geisteshaltung, wo dann das Heile dabei entsteht, sondern wenn man aber ganz auf Maria ausgerichtet ist und dieses Bitten oder dieses Ausrichten praktiziert, ja wunderbar. Buddha Dhammasanga, ich nehme Zuflucht zu Buddha Dhammasanga. Ich nehme Zuflucht zu diesem heilen Energiefeld von Buddha Dhammasanga. Und ich mache so oft wie möglich dem Tag über, richte ich mich auf Buddha Dhammasanga aus. Und das kann man auch vielleicht bei einer Tätigkeit machen, wo man nicht die ganze Zeit nachdenken muss. Und viele haben natürlich Tätigkeiten, wo sie viel denken müssen, aber es gibt auch immer wieder Räume, wo wir nicht so viel denken müssen. Und da ist Zeit für Mantra-Jap. Und wir haben jetzt hier auch einige Mantren kennengelernt, die wir vielleicht auch, die uns berührt haben, die man sich vielleicht auch merken kann, die man lernen kann. Und ja. Und jetzt kriegen wir vom Buddha auch diese Lehrrede, die in sich auch eine Art Mantra-Jap ist, die ganze Lehrrede. Wurde ja vom Buddha empfohlen, dass die Mönche diese Lehrrede rezitieren und immer wiederholen. Aber eben auch einzelne Passagen davon kann man wiederholen. Und jetzt ist diese Passage, die jetzt, nachdem wir sozusagen so unsere Sinne beschützt haben, aus dieser Geschäftigkeit rausgekommen sind, zu uns gekommen sind, empfiehlt uns der Buddha und wünschen tun wir nur das eine. Mögen alle glücklich leben und die Herzen voll Freude sein. Das ist auch ein schönes Mantra. Kann man vielleicht auch so verwenden. Möge ich glücklich sein. Möge ich glücklich und zufrieden sein. Mögen alle Wesen glücklich und zufrieden sein. Möge ich glücklich und zufrieden sein. Mögen alle Wesen glücklich und zufrieden sein. Also so kann man das vielleicht immer wieder rezitieren. Wenn für jemanden dieses Möge nicht so geeignet ist, dann kann man einfach auch sagen, glücklich und zufrieden. Glücklich und zufrieden. Oder diese Worte, die ich verwende, offen und weit, Licht und Leid, ganz entspannt, offen und weit, Licht und Leid, ganz entspannt, offen und weit, Licht und Leid, ganz entspannt. Und das ist interessant, je häufiger man das natürlich macht und mit der entsprechenden Geisteshaltung, desto kraftvoller wird es natürlich. Wenn man es nur ab und zu macht, dann hat es noch nicht wirklich Kraft. Aber je öfter man sowas macht, desto kraftvoller wird es. Und desto mehr ist es dann natürlich auch in unserem Bewusstsein da. Ja? Und vielleicht eine Welt, wo wir vielleicht darunter leiden, dass wir ständig am Denken sind, das geht dann tatsächlich mit der Zeit mehr und mehr in den Hintergrund und diese Mantra-Welt taucht mehr, geht mehr in den Vordergrund. Und diese Gesetzmäßigkeit können wir uns zunutze machen und gerade auch in Phasen oder in Situationen, wo schwierige Verdichtungen hochkommen, wo die Hindernisse hochkommen, ist das natürlich auch ein wunderbares Mittel, zu sagen, möge ich glücklich und zufrieden sein. Oder zu dieser Verdichtung sagen, das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, mögest du glücklich und zufrieden sein. Ego sagt natürlich, bist du jetzt verrückt geworden? Du wünschst jetzt dieser Verdichtung, du wünschst jetzt diesem Hindernis, dass es glücklich und zufrieden ist. Ja, das macht sich doch jetzt halt richtig breit. Ja. Das stimmt nicht. Es macht sich nicht breit. Ja. Wenn wir einer Verdichtung mit Liebe begegnen, mit Raum geben begegnen. Ja. Ich mache das manchmal als Beispiel. Wenn wir hier eine Verdichtung haben, ja, und jetzt ist unsere Tendenz, ich möchte die Verdichtung loswerden. Ich möchte die nicht haben. Es ist so unangenehm, ich möchte die nicht haben. Weghaben wollen. Wegdrücken wollen. Druck mit Druck beseitigen wollen. Hass mit Hass beseitigen zu wollen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es geht ganz einfach nicht. Wir können es noch so intensiv versuchen. Es geht ganz einfach nicht. Es geht weder auf der physikalischen Ebene, Druck mit Druck zu beseitigen, der Druck wird größer. Noch geht es auf der emotionalen, mentalen, spirituellen Seite. Es geht ganz einfach nicht. Es ist nicht das Naturgesetz. Es ist nicht das Lebensgesetz. Druck wird dadurch überwunden, dass wir ihm Raum geben. Ja, je mehr Raum wir geben, desto mehr kann sich der Druck auflösen. Je weniger Raum da ist, je mehr Ich-Bezogenheit da ist, desto größer der Druck. Ja. Je mehr Ich-Bezogenheit da ist, desto unangenehmer ist es. Ja. Desto mehr Leiden ist da. Je mehr Leiden da ist, desto mehr wollen wir es loshaben. Ja. Das ist der Kreislauf, in dem wir uns befinden, der als Samsara bezeichnet wird. Und da müssen wir irgendwie einmal schauen, dass wir da einen Fuß reinkriegen, dass wir mal das entschleunigen, dass wir ein bisschen runterkommen, dass wir ja so mal entkoppeln, aussteigen, zumindest für ein paar Momente. Und je öfter wir natürlich aussteigen, desto größer wird der Raum, desto größer wird die Lücke, desto größer wird die Freiheit, in der wir uns befinden, desto größer wird unsere Gestaltungsmöglichkeit. Und desto größer wird natürlich auch die Möglichkeit, unseren Geist immer wieder auf das Heile auszurichten. Versucht da für euch vielleicht auch ein Mantra zu entfalten, das euch berührt und das für euch geeignet ist. Und vielleicht sind es die traditionellen Sätze, einige verwenden die ja. Vielleicht sind es Passagen aus der liebenden Güte-Lehrrede. Vielleicht ist es dieses glücklich und zufrieden, glücklich und zufrieden. Oder vielleicht sind es andere Worte. Also versucht dann nochmal euer Mantra zu finden, euch euer Mantra zu erarbeiten. Und wenn es die Hauptaufgabe ist im Rest von dem Kurs, dann habt ihr was äußerst Sinnvolles getan, was äußerst Heilsames getan. Und wenn ihr euch vielleicht in der einen oder anderen Meditation nicht gut konzentrieren könnt, dann versucht ganz einfach euer Mantra zu finden. Ja, das ist auch eine Art Meditation. Es ist eine sehr, sehr heilsame Metapraxis. Und wenn ihr euer Mantra habt, dann wendet es so oft wie möglich an. Und dann wird dieses Mantra wird dann wirkungsvoller werden, wird kraftvoller werden. Und irgendwann muss man das gar nicht mehr rezitieren, muss man diese Worte gar nicht mehr verwenden, sondern man denkt nur dran, offen und weit, und sofort ist dieses Gefühl wieder da. Sofort wird es offen und weit, Licht und Leid, und sofort kommt Raum rein. Ja, es ist im Endeffekt auch ein Vortrag, den ich mir heute selber auch gegeben habe. Weil ich es auch immer wieder, nicht vergesse, aber ich könnte es auch noch viel intensiver auch praktizieren. Okay, wir können aufstehen und die Beine ausstrecken.